Wachstum, Wettbewerb, Klimaschutz. Geht das zusammen? Und rettet das den deutschen Wohlstand? Wo Weltanschauungen im Spiel sind, ist der Erfolg eher ungewiss. Der heutige Stahlgipfel im Kanzleramt sollte Abhilfe schaffen. Auswege gesucht. Deutsche Industrie in der Krise, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Julia Löhr ist bei uns, Wirtschaftskorrespondentin im Hauptstadtbüro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, hier in Berlin. Professor Michael Eilfort ist Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft. Und Patrick Kaczmarczyk ist Ökonom an der Universität Mannheim, Chefökonom und Chefökonom beim Wirtschaftsmagazin Surplus. Herr Fratscher, dieser Stahlgipfel da heute beim Bundeskanzler, war das ein guter Tag für den Industriestandort Deutschland?
Ich habe da großen Zweifel, ob das wirklich ein guter Tag wäre. Erstmal muss man ja feststellen, da ist jetzt auch keine konkrete Entscheidung entstanden, sondern man hat eher Absichtserklärungen bekannt gegeben. Man will sicherstellen, dass die Stahlindustrie auch langfristig in Deutschland bleiben kann. Aber die viel wichtigere Frage für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist ja, gelingt es uns, günstigen grünen Stahl langfristig in Deutschland zu etablieren? Und da bleibt die Politik die Antworten schuldig. Diese Antworten muss letztlich die Industrie geben, muss die Stahlindustrie geben. Die muss auch innovativer werden. So gesehen ist das heute ein erster Schritt. Man hat Absichtserklärungen abgegeben. Aber ob das, also ich habe großen Zweifel, ob es nicht doch ein Stück weit zu weit geht, in dem Sinne, dass es Wettbewerb verhindert, dass es Innovation eher bremst und damit auch die Klimaschutzziele erschwert. Und das würde langfristig der deutschen Industrie nicht unbedingt helfen.
Es geht also nicht nur um ökonomische und handelspolitische Fragen, sondern auch um innovative, technologische, letztendlich auch um Fragen der Energiewende. Frau Löhr, der Kanzler spricht wörtlich von sehr konstruktiven, im Ergebnis vollkommen übereinstimmenden Diskussionen, einschließlich der Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind. Also sehr konstruktiv, vollkommen übereinstimmend in den Schlussfolgerungen. Reicht das?
Naja, diese Gipfel, also es ist ja nicht der erste Gipfel dieser Art, der stattgefunden hat. Es gab zuvor schon einen Autogipfel, die Ampel hat Gipfel gemacht, die schwarz-rote Koalition unter Angela Merkel hat auch sehr gerne Gipfel gemacht. Also das ist ja ein recht verbreitetes Phänomen, aber diese Gipfel lösen nicht die Probleme, sondern sie sind vor allem Symbolpolitik. Wir haben die Situation, dass die Wirtschaftskrise eben jetzt schon sehr lange anhält. Deutschland ist quasi seit 2019 nicht mehr gewachsen. Andere Volkswirtschaften sind gewachsen. Und das wird natürlich zunehmend zu einem Problem für einen Kanzler, der Wirtschaftskanzler sein wollte und der mit dem Versprechen angetreten ist, dass das alles wieder besser wird. Und deswegen ist es jetzt auch ganz interessant zu beobachten, wie jetzt auch die CDU so manche Positionen, die sie früher mal hatte, ein wenig räumt. Also sonst ist die Partei ja die klassische Freihandelspartei. Und jetzt heute war aber ein Ergebnis dieses Stahlgipfels, dass die Bundesregierung den Kurs der EU-Kommission unterstützt, dass es eben weniger zollfreie Importe, vor allem aus China, geben soll. Und dass es höhere Zölle geben soll, wenn man mehr als diese Importe quasi nach Europa einführt. Also das ist schon ganz interessant. Und er hat auch auf der Pressekonferenz so sinngemäß gesagt, in einem etwas längeren Satz, aber dass das Zeitalter der offenen Märkte vorbei ist.
Und ein Stück weit auch Protektionismus dann,
genau,
die Märkte, also das, und das Zusammenspiel
das
der
war
Kräfte.
Patriotismus hat Lars Klingbeil in den Mund genommen. Aber das ist schon, also da sind sie sich jetzt in der Tat, da ist sich diese Koalition einig.
Herr Kaczmarczyk, wie steht es eigentlich um den Industriestandort Deutschland? Haben wir den Anschluss schon verloren?
Naja, wir müssen uns fragen, warum wir in dieser Krise stecken und was in den letzten Jahren passiert ist. Und das ist ja jetzt nicht so. Also wir reden oft über Themen wie Sozialstaat, Bürokratie etc. Aber wir sehen natürlich gerade mit dem Jahr 2022 einen extremen Bruch. Und da muss man halt schon fragen, hatten wir davor keine Bürokratie und die ist in den Jahren gewachsen? Hatten wir davor keinen Sozialstaat, der ist in den Jahren gewachsen? Also wenn wir wirklich an die ursprünglichen oder an die Wurzel der Probleme gehen wollen, müssen wir uns anschauen, was die Krisenursachen sind. Und ein Punkt war, was eben auch gerade angesprochen wurde, weltweiter Protektionismus, also die Exportmärkte brechen weg. Das war ja in Deutschland lange Zeit der Nachfragetreiber überhaupt. Also wenn man sich mal anschaut, welche Sektoren haben sich verschuldet, welche Sektoren haben gespart. Die inländischen Sektoren haben alle gespart. Das Ausland hat sich verschuldet, war die Nachfragelokomotive. Das fällt jetzt weg. Das ist ein wichtiger Treiber. Und auf der anderen Seite natürlich die Energiekrise, die daraus resultiert und also aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine resultiert und die jetzt auch für die Zukunft es ist einfach eine sehr hohe Unsicherheit hinsichtlich der Energiepreise. Und da haben die Unternehmen auch überhaupt keine Planungssicherheit, mit welchen Energiepreisen sie rechnen können. Und solange man diese Planungssicherheit nicht schafft, wird das in der Industrie auch nicht wieder vorangehen.
Alfred, liegt das eigentlich nur an unserer Standortpolitik, dass wir jetzt diese massiven Probleme haben? Oder kann man auch sagen, dass die Wirtschaft da selbst in der Verantwortung steht und möglicherweise zu dem Dilemma einiges beigetragen hat?
Natürlich steht Wirtschaft selber in der Verantwortung und natürlich sind Entscheidungen gefallen, ob in Automobilkonzernen oder in anderen Bereichen, die auch in eine einseitige Richtung gingen. Man hat da auch vieles verschlafen, das ist überhaupt keine Frage. Aber insgesamt muss man sagen, ist schon im Standort vieles im Argen und seit langen Jahren, das ist gerade schon angeklungen. Und was ich nicht mehr hören kann, ehrlich gesagt, sind die Ausreden. Also die Spanier hatten mehr Corona als wir und haben seit Jahren Wachstum. Die Polen sind näher an der Ukraine und an Russland als wir und haben seit Jahren Wachstum. Die Italiener und die Griechen haben es geschafft, Rentenreformen voranzubringen und haben Wachstum. Also wenn wir in Deutschland den Hintern nicht hochkriegen, und zwar alle zusammen, Politik, Bürger, Unternehmen, und vieles verbessern, was seit langen Jahren im Argen liegt, insbesondere auch beim Staat, bei den Rahmenbedingungen des Wirtschaftens für alle, dann wird es mit dem Standort weiter runtergehen. Und ich bin von dem Stahlgipfel, das hat mich jetzt nicht überrascht, dass da alle so einig sind. Da sitzen ja auch nur die Betroffenen am Tisch. So Gipfel sind immer Herschauen der Betroffenheit. Und spannend ist immer, wer ist nicht dabei? Und wenn Handwerker und Mittelständler in Deutschland schrumpfen, eingehen, nicht übergeben werden die Betriebe, dann gibt es weder ein Gutachten von der Böckler-Stiftung dazu, noch gibt es irgendeinen Gipfel im Kanzleramt, sondern das geschieht still und leise. Und jetzt machen wir für Stahl und Auto, machen wir schöne Gipfel, aber es ist noch keine Politik.
Also gut, das ist aber ein Zusammenspiel von staatlichen Akteuren, die auch strategische Fehler machen, aber eben Unternehmen. Es gab jetzt bei der Chipbeschaffung ja den Hinweis darauf, da ist überhaupt nichts Nachhaltiges gemacht worden. Man hat gesagt, kriegen wir eh immer alles preisgünstig aus China, müssen wir keine Vorratshaltung machen. Und jetzt stehen wir alle irgendwie fast nackt da. Das heißt also, da sind irgendwie alle, die einen haben auf ihre Lieblingsspielzeuge im Staat geachtet und die anderen möglichst die Kosten niedrig zu halten. Und das ist auch Teil des Dilemmas.
Klar, man muss sehr genau gucken, wenn Unternehmen individuell aufs Unternehmen bezogen klare Fehler gemacht haben, dann sollte der Staat sich auch bei der ganzen Retterei etwas mehr zurückhalten als bei anderen, die vielleicht unter den schlechten Rahmenbedingungen leiden. Und deswegen muss man das Fall für Fall auch sehr genau angucken. Viele Unternehmen leiden unter Rahmenbedingungen, für die sie nur begrenzt etwas können. Da gehört ein Stück weit mit den Strompreisen auch die Stahlindustrie dazu. Die Strompreise wiederum hängen mit vielem zusammen. Die Energiewende war nun wirklich nicht besonders glücklich und gelungen. Die Wutbürger haben auch dazu beigetragen. Wir haben immer noch nicht die Stromleitungen Nord-Süd, die wir brauchen, um die Strompreise senken zu können. Also das ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren und man muss es sehr genau angucken.
Das Stichwort grüner Stahl ist ja schon gefallen. Da würde ich aber einen kleinen Moment noch zurückstellen, weil das ja auch eine Diskussion ist, inwieweit das dann diese technologische Entwicklung möglich und dann wettbewerbsfähig ist. Aber was macht denn, Herr Fratscher, diesen deutschen Stahl so teuer, wenn wir uns angucken, dass die Chinesen uns mit Billigstahl geradezu fluten können? Ist das nur die Subvention der KP in Peking?
Nein, das ist eine Kombination von Faktoren. Subventionen in China und in anderen Teilen der Welt spielen sicherlich eine Rolle. Energiekosten spielen eine Rolle und da wird Deutschland auf die nächsten 10, 15 Jahre einen Wettbewerbsnachteil haben, egal wie stark man die Energie auch subventioniert. Aber es liegt auch etwas an der Struktur, dass Stahl nun mal nicht in einem Land gefertigt werden muss, das eben extrem hohe Löhne hat. Also alleine von der Kostenstruktur wäre die logische Antwort zu sagen, wir importieren den Stahl dort, wo es am günstigsten ist. Und das ist ja genau das Dilemma. Man will jetzt sagen, nee, wir wollen den günstigen Stahl aus China nicht. Wir wollen lieber den teureren Stahl aus Deutschland, weil wir nicht in eine Abhängigkeit kommen wollen, die letztlich China und andere nutzen können, um uns zu erpressen. Wie wir das bei seltenen Erden, wie wir das bei Batterietechnik, wie wir das bei Chiptechnik, also bei wichtigen Technologien bereits sehen. Das ist das Dilemma. Wenn man rein nach dem Preis gehen würde, wäre es logisch zu sagen, wir importieren den Stahl. Aber wir müssen uns bewusst sein, das ist eine Branche, in der wir in Europa nicht unbedingt einen komparativen Vorteil, sondern eher einen Nachteil haben. Und da ist die Frage, wie viel Mehrkosten wollen wir akzeptieren, damit die Stahlindustrie in Europa bleiben kann? Aber Gleichzeitig muss uns bewusst sein, wenn Stahl teurer ist, dann ist auch die Automobilbranche weniger wettbewerbsfähig, weil dann natürlich die Produkte teurer werden und die Kosten höher sind. Und dieses Dilemma aufzulösen ist schwierig. Ich verstehe, dass man sagt, wir wollen die Energiekosten für die Stahlindustrie reduzieren. Ich verstehe, dass man sagt, wir wollen ihnen helfen, innovativer zu werden Richtung grünen Stahl. Aber wir dürfen eben den Bogen auch nicht überspannen. Wenn die Subventionen zu groß werden, dann führt das dazu, dass Innovation abgebremst wird und dass die Kosten lediglich steigen. Und damit ist der Industrie auch nicht geholfen. Also ich würde hier sehr warnen, dass wir den Bogen bei den Subventionen, den Hilfen für die Stahlindustrie nicht überspannen dürfen.
Also das heißt, wir müssen einen Preis für unsere Souveränität, für unsere Unabhängigkeit, ich rede jetzt auch von der europäischen Ebene, und auch für unsere Sicherheit bezahlen, entrichten. Und den müssen dann auch alle, sowohl die Produzenten wie auch die Konsumenten, akzeptieren.
Ja, aber man sollte halt nicht die Illusion erwecken, dass die Stahlindustrie oder auch die Autoindustrie in der Form, wie wir sie kannten, exakt so bestehen bleiben. Also das, als ob sich diese Industriestrukturen der 80er, 90er Jahre, bevor das so richtig mit der Globalisierung losging, konservieren ließen. Das geht nicht. Und das ist auch gut so, dass es nicht geht, weil Strukturwandel eigentlich was Positives ist. Er bringt Volkswirtschaften weiter. Ich denke, beim Stahl muss man zwei Ebenen betrachten. Die Stahlindustrie wird nicht komplett verschwinden. Und das ist auch wichtig, dass wir einen bestimmten Grundstock an Produktion in Deutschland weiter haben, weil es ja zum Beispiel für die Rüstungsindustrie wichtig ist. Und wir da nicht von China abhängig sein wollen oder jetzt von anderen Ländern. Aber wird jetzt jeder Standort, den es heute gibt, wird der so bleiben? Nein. Wird jeder Arbeitsplatz erhalten bleiben können? Nein. Weil das einfach bei vielen Produkten war, die deutsche Wirtschaft, wir waren nie der super günstige Produktionsstandort, aber wir haben halt oft teuer produziert, aber haben dafür auch eine besonders gute Qualität geliefert. Und das hat sich so ein bisschen umgekehrt. Also in vielen Bereichen sind wir zwar immer noch teuer und eher teurer geworden, aber liefern jetzt zum Teil schlechtere Qualität, als das Wettbewerber aus dem Ausland können. Und das ist halt nicht durchzuhalten. Wenn wir jetzt auf Hersteller von hochwertigen Spezialstählen gucken, die bezahlen auch den Aufpreis für Made in Germany. Aber das ist halt, es wird nicht die aktuelle, alle aktuellen Arbeitsplätze und die aktuelle Industriestruktur wird sich nicht so bewahren lassen. Aber das ist natürlich für Politiker hart, das so zu sagen. Und in Deutschland sind immer irgendwo Landtagswahlen. Also von daher ist das politisch ein sehr schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Und es ist einfacher zu sagen, es gibt neue Subventionen, mehr Fördermittel. Wir ziehen in Europa quasi die Schutzzölle gegenüber China hoch und alles wird gut.
Aber also diese Frage genau nach den Standorten, nach den Arbeitsplätzen, da waren ja die ganzen Tugendwächter heute mit dabei, nämlich die Ministerpräsidenten der Bundesländer, in denen es Stahlindustrie gibt. Und da geht es ja um Zehntausende Arbeitsplätze. Wie geht man dann damit um? Gleichzeitig soll ja technologischer Wandel auch vorankommen und nicht Strukturkonservatives.
Genau, also um da nochmal einzuhaken, was Frau Löhr gerade gesagt hat, wir brauchen ja diese Transformation, um neue Strukturen zu schaffen und die Wertschöpfung hier im Land zu erhalten. Also es geht jetzt ja gar nicht darum, irgendwie die zu Tode subventionieren und dann passiert nichts und wir machen dann weiter über die Hochofenroute, produzieren wir 70% unseres Stahls. Also das ist ja nicht die Idee. Die Idee ist halt schon, dass wir den technologischen Wandel hinbekommen bei der Primärstahlproduktion von den jetzigen Hochöfen hin zu den Direktreduktionsanlagen, die dann perspektivisch vielleicht zunächst einmal mit Erdgas und perspektivisch dann über Wasserstoff laufen. Und die alles entscheidende Frage, die im Raum steht, ist, wollen wir uns vom Ausland abhängig machen oder nicht? Wir haben jetzt in einer Studie vor wenigen Tagen mal die Bedarfsprognosen angeschaut für Europa. Was bedeutet das? Wir haben einen jährlichen Bedarf an Produktion von 160 bis 180 Millionen Tonnen ungefähr pro Jahr. Und Deutschland ist nun mal der siebtgrößte Stahlhersteller weltweit, der mit Abstand größte Stahlhersteller in Europa. Und wenn wir sagen, wir wollen diese Bedarfe europäisch decken, dann wird uns das auch was kosten. Und da müssen wir da jetzt eben über vergünstigte Kredite, über Subventionen, aber auch über andere strukturpolitische und industriepolitische Maßnahmen sprechen, wie beispielsweise einen Industriestrompreis. Also da werden wir nicht drum herum kommen, wenn wir diese Industrien halten wollen. Und aus Resilienzgründen ist es auch wichtig, die hier zu halten, weil wenn es dann einen Stahlschock gibt, sind die Kosten dafür ebenfalls enorm. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, ich sag mal, politische Gründe, die Stahlindustrie zu transformieren, weil das ist ja jetzt nicht wie Kohle oder so, wo man wirklich sagen kann, gut, das brauchen wir nicht. Stahl werden wir brauchen. Über 75% der Produkte ist Stahl drin. Und dann können wir der Beschäftigungsverlust, der würde ja sehr stark regional konzentriert sein. Und wir sehen das aus den USA, aber auch aus Großbritannien, zum Teil auch gerade dort, wo Stahlindustrie verloren gegangen ist, dass gerade diese Regionen sehr empfänglich wurden für Rechtspopulisten. Und darüber hinaus waren dann die politischen Folgen deutlich gravierender als das, was in den betroffenen Regionen zu beobachten war.
Gerade dieser Industriestrompreis gibt den Unternehmen ja keine Planungssicherheit. Also er ist auf 3 Jahre befristet.
Das ist aber eine EU-Vorschrift, diese 3 Jahre
Befristung. Ja, genau. Aber es täuscht halt mal kurzzeitig darüber hinweg, dass wir in Deutschland sehr hohe Energiepreise haben und die Ursache dieses Problems nicht in den Griff kriegen. Stattdessen kämpft Deutschland in Brüssel dafür, zumindest zeitlich befristet den Strompreis für die Industrie zu senken, für die energieintensive. Aber das schafft ja jetzt auch nicht ein besseres Umfeld, bessere Standortbedingungen, dass Unternehmen sagen, ja, ich will hier langfristig investieren. Keiner weiß im Moment, mit welchem Strompreis man nach diesem Industriestrompreis in Deutschland rechnen muss. Was man weiß, ist, er wird deutlich höher sein als in anderen europäischen Ländern. Und es gab ja auch diesen Fall des Unternehmens ArcelorMittal,
im
Frühsommer gesagt, dass sie jetzt ihre Standorte in Eisenhüttenstadt und Bremen jetzt erstmal nicht auf grüne Produktionsweisen umstellen, weil es zum Beispiel in Frankreich mit der Atomkraft deutlich attraktiver für sie ist, weil sie dort einfacher
klimafreundlich werden. Der Unterschied zwischen Kurz- und Langfristdenken in der Wirtschaft, Herr Eilfert, Innovation und Wachstum hängen ja eng zusammen. Das könnte man ja sagen. Also dieser grüne Stahl, also der wird hergestellt eben mit erneuerbaren Energien. Das soll die Dekarbonisierung, also das Vermeiden von emissionsstarken Energien, also den alten Energien, Kohle, Öl und Gas, vermindert werden. Ist das ein Weg, wo man sagt, einerseits sichert uns das wirtschaftlich ab und auch unseren Wohlstand ab, auf der anderen Seite tun wir auch was für die Umwelt?
Es klingt erstmal gut, aber ich will an das anknüpfen, was Herr Fratscher gesagt hat. Es kostet unglaublich viel Geld und eigentlich ist für Stahl in Deutschland sind die Voraussetzungen in vielerlei Hinsicht maximal schlecht. Also von Lohnkosten über Energiekosten bis zu anderen Dingen. Es kostet wahnsinnig viel und jetzt kann man sagen, wir sind ja nicht abhängig direkt von China, wenn wir selber weniger Stahl produzieren. Es gibt auch noch andere Stahlhersteller in der Welt. Aber natürlich ist es eine Frage, wie viel nationale Souveränität wollen wir da bewahren und wie viel Stahl soll hier erhalten bleiben? Das ist sicher eine Frage. Aber die andere entscheidende Frage ist auch, wie viel Subventionen. Es wird nicht wirtschaftlich hochrentabel sein in Deutschland. Das ist nicht herzustellen bei den Löhnen und bei den Energiekosten, die wir haben. Ich teile das die nächsten 10, 15 Jahre. Es ist nicht herzustellen. Also es kostet so. Und wenn es etwas kostet, dann ist die andere Frage, wie viel sind wir bereit, da reinzustecken? Und wenn in den Stahl Subventionen gesteckt werden und die 7 Bundesländer, die heute dabei saßen und die Gewerkschaften aus dem Bereich zufrieden sind, dann fallen andere unter den Tisch. Wir haben bei der letzten Haushaltsrunde im Bund, als es um Sparen ging, haben wir mal schnell 3 Milliarden Mikroelektronikforschung, Grundlagenforschung gestrichen. Also andere Bereiche fallen dann unter den Tisch. Wir verschlafen gerade manches in der KI. Wir verschlafen hier was. Wir haben die Gentechnik vertrieben. Also wir können nicht sozusagen, wir neigen immer dazu, zu retten, zu erhalten. Das ist auch die Betroffenheit. Und natürlich muss jeder Ministerpräsident in seinem Land für jeden Arbeitsplatz kämpfen, sonst wird er politisch an die Wand genagelt. Das ist auch klar. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir zu viel für das Gestern ausgeben und bei aller Wertschätzung, Stahl in Deutschland ist ein Stück weit gestern. Wenn wir zu viel ausgeben,
wird aber gebraucht für Verteidigung, für Rüstung, auch für Maschinenbau, für viele andere Elemente.
Ja, sicher wird Stahl gebraucht. Aber wir hatten auch Grundlagenforschung, gute Ergebnisse in Dresden. Carbonstahl, Ersatzstoffe, das geht alles nicht weiter, bleibt alles irgendwo stecken. Und weil wir die Strukturen haben und NRW natürlich möchte, dass dort die Arbeitsplätze 1:1 erhalten bleiben. Also wenn wir das Geld da reinstecken, da kann man drüber diskutieren, aber dann fehlt es woanders. Das hat sich herumgesprochen, dass in den Haushalten es ein bisschen eng ist. Und dann ist das große Risiko, da bin ich ganz bei Herrn Fratscher, da ist das große Risiko, dass die wirklichen Innovationen und die Arbeitsplätze der Zukunft, dass die dann an uns vorbeigehen, weil wir uns zu sehr an das Gestern klammern, das sich immer lautstärker bemerkbar macht.
Das heißt, das Pferd wird am Schwanz aufgezäumt, wenn man auf die alten Strukturen setzt.
Ja, wir müssen uns verabschieden davon, dass wir existierende Strukturen zementieren können oder behalten können. Transformation heißt Veränderung. Veränderung heißt, manche Branchen werden schrumpfen und dazu gehört auch die Stahlbranche, zwingendermaßen, damit etwas Neues entstehen kann. Und es gibt immer auch eine Kehrseite zu den Subventionen. Herr Eifert hat es angesprochen, je mehr man bei Energiekosten, bei so anderen Subventionen einer Branche hilft oder einigen wenigen hilft, heißt es, die anderen müssen den Preis dafür zahlen, weil sie weniger Leistung bekommen oder auch mehr für Strom zahlen. Denn das ist ja die Kehrseite, wenn Sie einen Sektor oder ein paar energieintensive Sektoren subventionieren, heißt es für andere höhere Energiekosten. Also hier entsteht eine Verzerrung und wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht Innovation, Erneuerung, das, was Neues entstehen kann, verhindern können. Also es ist eine wichtige Balance. Ich bin auch nicht gegen Hilfe für die Stahlindustrie, aber man muss sich eben sehr genau darauf fokussieren, was ist der richtige und der kluge Weg. Und ich halte hochsubventionierte Energie, Subventionen und hohen Protektionismus für den falschen Weg. Klug wäre es zu sagen, die Politik hilft bei Forschung und Entwicklung, dass wirklich hier Innovation entstehen kann. Das, was Frau Löhr gesagt hat, dass wir wieder dahin kommen, hohe Qualität, dann ist da auch ein hoher Preis in Ordnung, wenn man darüber eben gewinnen kann. Also ist die Frage, wie man es klug macht. Ich würde mir wünschen, mehr bei der Hilfe Innovation, Forschung und Entwicklung, um eben wirklich voranzukommen und weniger per se günstige Energiekosten oder andere Subventionen. Auch starre Einfuhrverbote halte ich für sehr gefährlich. Ja, wir müssen sicherstellen, dass kein unfairer Wettbewerb passiert. Also wenn es Evidenz für Dumping gibt, dass also China Stahl unter den Produktionskosten verkauft, dann sagt auch die Welthandelsorganisation, dann habt ihr in Europa ein Recht, euch dagegen zu wehren und das zu kompensieren. Aber nochmals, wir dürfen auch den Bogen nicht überspannen. Wenn es hier zu einem Protektionismus kommt, dann wird das weder der Stahlindustrie helfen, weil die dann nicht innovativer wird, weil die Preise nicht runterkommen. Und es wird auch nicht der Verteidigungsindustrie oder der Automobilbranche helfen. Also wenn wir den Bogen überspannen, werden wir die schlechteste aller Welten haben. Es wird teuer sein, etwas Neues kann nicht entstehen und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie wird weiter leiden.
Kaczmarczyk, Julia Löhr hat es gerade schon gesagt. Also dann werden wir aber um Arbeitsplatzabbau und Standortschließung und nicht nur im Stahlbereich, da gibt es ja noch andere Branchen, die kränkeln und Probleme haben, nicht herumkommen.
Ich würde mir mal anschauen, welche Industrien brauchen wir und welche brauchen wir nicht. Und nochmals, wenn wir sagen, dass wir die 160 bis 180 Millionen Tonnen in Europa weitgehend durch europäische Produktion decken wollen, werden wir um die 40 Millionen Tonnen in Deutschland auch nicht drumherum kommen. Also wir sind mit Abstand der größte Stahlhersteller in der Europäischen Union. Die Italiener sind auf Platz 2, produzieren gerade mal die Hälfte. Und danach, weit abgeschlagen, kommen dann irgendwann die Spanier, was immer so das Paradebeispiel für ein Land ist, wo es viel Sonne gibt, wo man ja die Stahlproduktion vielleicht hochfahren könnte. Aber wenn man sich deren Ausbaupläne anschaut, dann sind es irgendwie 3 bis 4 Millionen Tonnen, die sie in den nächsten Jahren hinzuproduzieren wollen. Und die werden natürlich für ihre eigene Transformation auch Stahl benötigen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die ganze Welt ihre Produktionsstrukturen nach dem ausrichtet, was der deutsche Wirtschaftsstandort braucht. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass diese Diskussion in die Richtung geht. Und natürlich haben wir Branchen, wo es diesen Strukturbruch geben wird. Ich habe schon genannt Kohle als Beispiel. Auch wenn wir jetzt perspektivisch, je nachdem, wie lange wir das jetzt noch hinauszögern, in der Automobilindustrie sagen, der Verbrenner ist auf lange Sicht nicht das Modell, mit dem wir fahren werden, dann wird es auch dort in der Zulieferbranche erhebliche Arbeitsplatzverluste geben. Und da sind dann natürlich, ich sag mal, Arbeitskräftepotenziale mit dabei, wo wir sagen können, ja, dann können wir in andere, neuere Industrien reingehen. Also das ist ja, es hängt ja jetzt nicht alles vom Stahl ab. Und auch dort würde ich davor warnen, zu sagen, naja, Stahl machen wir jetzt hier einfach mal die Hälfte weniger und dann fehlen uns die Grundstoffe dafür. Also sowohl ökonomisch wie auch politisch halte ich das für keinen klugen Weg. Und wir haben bei uns zum Beispiel, das war jetzt ein Extremszenario, aber im wirklich schlimmsten Fall, wenn wir sagen, und das hört man im politischen Berlin auch manchmal, naja, wir können alle Stahlprodukte importieren. Wenn es dann einen Stahlschock gibt, dann haben wir Kosten von bis zu 50 Milliarden Euro, die in den nachgelagerten Wertschöpfungsketten entfallen. Und dann hätte man sagen können, ja gut, die paar Milliarden Subventionen.
Was sind die neuen Industrien? Also das heißt, worauf sollten wir uns dann konzentrieren?
Na, das ist eine politische Entscheidung. Also es bräuchte eine Industriepolitik mit Plan. Ja, ich meine, es gibt da ja auch...
Die haben wir noch nicht.
Die haben wir nicht. Nein, das ist das Problem. Und das ist auch genau das, was Frau Löhr gesagt hat. Auch der Industriestrompreis beispielsweise für 3 Jahre. Gut, also ich meine, welches Unternehmen arbeitet über einen solchen Horizont? Von daher, ja, das ist ein Riesenproblem, dass wir im Grunde nur so industriepolitisches Stückwerk haben, dass wir, wenn wir auch beispielsweise bei der E-Mobilität, die wir ja fördern wollten, dann haben wir da wieder einen Rückzieher gemacht. Jetzt machen wir beim Verbrenner aus einen Rückzieher oder vielleicht auch nicht. Also es sind einfach so viele politische Unsicherheiten, die es extrem schwer machen, da vernünftig zu planen. Und da sollte es von politischer Seite, und das muss natürlich dann auch mit Europa koordiniert werden, übrigens machen das auch die Chinesen nicht anders, die suchen sich ganz gezielt Schlüsselsektoren aus, die sie dann fördern, voranbringen. Und das hat dann auch unter anderem damit zu tun, dass sie dann auch in diesen Sektoren für extrem viel Wettbewerb zwischen den Unternehmen dann sorgen. Aber ja, das wird dann die Politik sein, die wir brauchen. Also ich sag jetzt mal, so einem Marktliberalismus, wo man sagt, ach, der Staat hält sich raus und irgendwie wird das schon alles, werden wir weiter stagnieren und letztendlich vor die Wand fahren.
Wir haben ja keinen Marktliberalismus gehabt. Wir hatten in den letzten Jahren ja segensreiche Industriepolitik. Also Schleswig-Holstein mit Northvolt, 300 Millionen in den Sand gesetzt. Dann diese Ansiedlung, jene Ansiedlung hat nicht funktioniert. Der Staat weiß es nicht besser. Und man sollte schon marktliberal, wäre mal schön, wenn wir es wieder ein bisschen hätten. Wir haben seit 2019 praktisch kein Wachstum gehabt. Also seit 2019 stagniert das Land. Seitdem wächst nur der öffentliche Dienst und wachsen nur die Sozialausgaben, die Wirtschaft und die Unternehmen wachsen nicht mehr. So, und wir haben so viel Staat wie noch nie, wir haben so viel Sozialausgaben wie nie, wir haben so viel staatliche Regulierung wie nie, wir haben gleichzeitig so viel Steuern, so viel Sozialbeiträge und so viel Schulden jetzt auch mit den Sprüngen der letzten Zeit wie nie. Und trotzdem sind die Ergebnisse all dieser staatlichen Aktivitäten sind ziemlich desaströs und lausig und geht's nicht voran. Und deswegen, Herr Schularik vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut hat den schönen Satz gesagt, der Staat weiß nicht, was die guten Unternehmen sind, aber die schlechten Unternehmen finden den Staat. Und das sind jetzt genau die, auch bei der Stahlindustrie oder bei den Automobilherstellern, die zum Teil schlecht gewirtschaftet haben, die nicht vorausschauend agiert haben und die dann automatisch den Staat finden. Also insofern, ein bisschen mehr Vertrauen auf den Markt wäre hilfreich. Und auch bei den Unternehmen ist es so, ich traue durchaus Unternehmen zu, ob die Rheinmetall heißen, da habe ich jetzt nichts von den Krisen gehört, oder ob das ein Automobilhersteller ist. Die wissen, dass sie eine gewisse Menge Stahl für ihre Autos brauchen oder Ersatzstoffe mit Carbon, dann können die auch in die Forschung gehen. Oder sie können dann eben, wenn es die Chinesen nicht sein sollen, dann können sie mit den Amerikanern sprechen, den Indern, es gibt ja noch andere Stahlhersteller. Also der Staat, weil wir müssen uns von dem Märchen lösen, dass wir uns immer einreden, alles ist gut in Deutschland, wenn es nur vom Staat bekümmert, geregelt und gemanagt wird. Das Gegenteil ist der Fall und die letzten Jahre waren ein flammendes Plädoyer gegen zu viel Vertrauen in und Erwartungen an den Staat.
In den vergangenen Jahren war das Problem aus meiner Sicht nicht zuletzt auch das, dass Industriepolitik vor allem eine Politik zum Erreichen der Klimaschutzziele war, koste es, was es wolle. Also das war Robert Habeck ist mit diesem Elan angetreten, dass da was passieren muss und darauf wurde alles fokussiert. Die Ampelkoalition hat den vier großen Stahlherstellern 7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt an Fördermitteln für das Umrüsten der Anlagen. 7 Milliarden für 4 Unternehmen. Das ist irre. Also das sind einfach enorm hohe Summen und man fragt sich, wohin soll das führen, weil Herr Fratscher und Sie haben es ja auch schon ausreichend gesagt, die Standortbedingungen in Deutschland sind halt nicht die, dass wir hier die großen Stahlproduzenten sind. Es ist keine Schwarz-Weiß-Debatte. Niemand sagt, dass die Stahlbranche komplett verschwinden wird, auch nicht verschwinden soll. Es wird hier weiter Stahlproduktion geben, aber halt fokussiert auf bestimmte Bereiche. Aber jetzt quasi die massenhaft Grundstoffstahl, den werden wir nicht in Deutschland herstellen. Und eine kluge Industriepolitik müsste sich viel stärker als Wachstumspolitik verstehen. Also auf die Bereiche gehen, die Wachstum versprechen. Und die Bundesregierung hat jetzt auch diese Hightech-Agenda vorgestellt. Da steht das ja alles drin mit künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie und Biotech. Und wo man da reingehen sollte. Aber das ist halt auch wieder, Papier ist geduldig. In der Haushaltsplanung spiegelt sich dieser Fokus auf neue Wachstumsfelder, auf Innovationen bislang nicht ab. Und das ist ein Problem.
Ist Wachstum das Gegenteil von Klimaschutz?
Ganz im Gegenteil. Das ist die Kehrseite davon. Und das muss uns einfach bewusst sein, dass wenn wir nicht mehr tun, um den Klimaschutz zu erreichen, dann wird es sehr hohe Kosten haben in der Form von Naturkatastrophen, Zerstörung der Lebensgrundlage, die wir haben. gleichzeitig ist Klimaschutz eine riesige Chance für die Industrie. Also grüner Stahl ist ein schönes Beispiel. Ich meine, die Probleme, die wir haben, hat jedes Land der Welt auch. Hat China, hat die USA, haben die anderen auch. Das heißt, wenn es uns oder deutschen Unternehmen, europäischen Unternehmen gelingt, innovativ zu sein, führend zu sein in neuen Technologien, dann ist das ein Wachstumsmarkt. Gerade in grünen Technologien sind wir in Europa führend. Digitalen Technologien, ein ganz anderes Thema, da hinken wir eher hinterher. Aber bei grünen Technologien haben wir große Stärken, haben wir große komparative Vorteile. Deshalb ist es schon klug, in neue Technologien zu investieren für die Unternehmen. Und ich will nicht ganz so extrem sein wie Sie, Herr Alford, zu sagen, der Markt weiß alles besser. Ich denke schon,
das habe ich nicht gesagt.
Dann nehme ich das zurück. Aber es ist schon klug in der Industriepolitik, sich strategische Schwerpunkte zu setzen, zu sagen, Halbleitertechnologie ist wichtig, wir brauchen Stahl. Aber es sind zwei Dinge, die mir wichtig sind. Erstens, wie fördert man es? Nicht indem man Subventionen, indem man Geld über den Tisch reicht und sagt, macht mal, sondern indem man die Rahmenbedingungen verbessert, Beispiel bei Forschung und Entwicklung, Beispiel bei einer guten digitalen Infrastruktur, Energieinfrastruktur. Und genauso wichtig, wir denken bei all diesen Diskussionen immer in diesen engen deutschen Kategorien. Wir müssen es europäisch denken. Denn wenn wir uns wirklich gegenüber USA und China erwehren wollen, brauchen wir eine europäische industriepolitische Strategie. Das hat Mario Draghi, der frühere italienische Premierminister, letztes Jahr in einem großen Bericht vorgeschlagen. Europa braucht eine gemeinsame Industriepolitik. Und in Deutschland, was mir missfällt, ist, dass wir das immer national definieren, uns auf europäischer Ebene immer Ausnahmen rausverhandeln, was letztlich Europa schwächt und die europäischen Nachbarn auch unterminiert. Deshalb, ja, ich glaube, es ist gut, Prioritäten zu haben, aber man sollte es eben auf kluge Art und Weise fördern, auch die Stahlindustrie. Und zweitens, wir müssen es europäisch und nicht national denken.
Es gab jetzt gerade noch ein anderes Stichwort, hohe Sozialkosten, Bürokratie, zu viel Bürokratie. Also im Moment hängt ja unter anderem wegen dieser Positionen der Haussegen in der Koalition ziemlich schief. Also das heißt, wie bekommt man die Sozialkosten, die Sozialbeiträge in den Griff? Auch bei beim sogenannten Bürokratieabbau, da ist sich zwar alle einig, dass das notwendig ist, aber wenn es dann um Arbeitsschutzmaßnahmen geht oder Umweltschutz von drei Gelbbauchunken, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber das sind Themen, wo dann plötzlich in der Praxis das völlig kontrovers dann weitergeht und sich die Politik auch gegenseitig blockiert. Wie müssen wir mit diesen Problemen, die ja auch hohe Kosten für die Industrieprodukte verursachen, umgehen?
Wir müssen zunächst einmal schauen, was diese ganze Bürokratieabbaudebatte betrifft, was wir da an Zahlen und Daten haben. Und da sehen wir beispielsweise, das Statistische Bundesamt veröffentlicht ja einen Bürokratiekostenindex. Und da sehen wir mitnichten, dass die in den letzten Jahren explodiert werden, sondern die sind viel mehr gefallen. Von daher, da tut sich ohnehin schon etwas. Und beim Sozialstaat muss man einfach gucken, dass man die Wirtschaft wieder ins Laufen bekommt. Also wir haben ja auch manchmal so einen Diskurs in diesem Land, als wenn jetzt die Leute überhaupt keinen Bock mehr hätten zu arbeiten und sich da lieber auf die faule Haut legen, was ja auch einfach nicht stimmt. Gerade wenn wir jetzt über die Krise der Industrie sprechen, über die letzten beiden Jahre hatten wir jeden Monat 10.000 Arbeitsplätze, die abgebaut wurden. In den letzten Monaten waren es sogar noch ein bisschen mehr. Das sind 10.000 Schicksale in den meisten Fällen, wo wirklich Lebenswelten zerbrechen. Und das hat dann natürlich auch politisch und wirtschaftlich erhebliche Belastungen zufolge. Von daher sollten wir da auf jeden Fall in erster Linie gucken, wie kriegen wir die Wirtschaft wieder ins Laufen. Und da ist auch ein großer Elefant im Raum, über den niemand sprechen will einfach die Nachfrage. Ja, auch beim Stahl beispielsweise. Warum ist die Branche in einer solchen Krise? Nun, weil die Industrie nicht läuft, weil dort wenig nachgefragt wird. Wir haben seit 1995 Daten für die Auftragseingänge in der Stahlindustrie. Und sie waren mit Ausnahme der Krisenjahre zur Finanzkrise und Corona-Krise noch nie so niedrig wie jetzt. Das heißt, wir haben auch, und übrigens auch beim IFO-Index, da sehen wir das auch, 4 von 10 Unternehmen klagen darüber, dass sie keine Auftragsbücher voll haben. So, und dann zu sagen, naja, wir machen jetzt ein bisschen Bürokratieabbau, dann werden die natürlich sagen, ja super, wenn wir ein bisschen weniger Zettel ausfüllen müssen, aber niemand unsere Produkte kauft, dann werden wir richtig investieren. Also das ist eine Debatte, die völlig am Kern der eigentlichen Probleme vorbeigeht.
Macht man ja da eine Gespensterdiskussion, Bürokratie?
Bei Bürokratie führen wir vor allem unnütze Diskussionen. Der Bürokratieaufbau geht munter weiter. Also es äußert sich alles, diese abstrakten Prinzipien auf hoher Flughöhe, one in, one out, das bringt alles nichts. Bürokratieabbau wäre konkret, wird aber nicht gemacht, weil tatsächlich immer jemand schreit, durchaus auch aus Verbänden und der Industrie, wenn mal konkret was gemacht werden soll. Und wir müssen bei den Rahmenbedingungen für alle, nicht für einzelne Branchen, nicht bei einem Autogipfel für die Automobilindustrie, nicht beim Stahlgipfel für die Stahlkonzerne, sondern wir müssen für alle Rahmenbedingungen tatsächlich verbessern. Dazu gehören viele Sachen, dazu gehört auch weniger Regulierung. Gute Löhne für gute Arbeit ist in Deutschland seit langen Jahren so. Und früher hat die Marktwirtschaft beste Ergebnisse hervorgebracht und es ging uns allen gut bei international guten Löhnen. Also das ist nicht das Problem. Unser Problem ist, dass hohe Steuern, hohe Bürokratiedichte, hohe Lohnzusatzkosten, hohe Löhne, hohe Energiekosten, das alles zusammenkommt. Und irgendwann kann man halt nicht mehr sagen, das macht jetzt nichts, in dem Bereich können wir es uns leisten, sondern es kommt alles zusammen. Deswegen haben wir gerade diesen perfekten Sturm und deswegen müssen wir an die Bedingungen insgesamt ran. Und die entscheidende Frage ist immer, was hilft allen und was hilft nicht nur denen, die Gipfel veranstalten oder zu Gipfeln eingeladen werden, die besonders laut sind, sondern was hilft wirklich allen, den Kleinen, den Mittleren und den großen Unternehmen. Und da sind wir schon beim Thema Bürokratie und da sind wir auch beim Thema Sozialstandards. Und wir müssen ein Stück weit, das betrifft alle Bürger, die Deutschen sind ja dieser Satz von Tucholsky, wenn der Deutsche hinfällt, steht er nicht auf, sondern fragt, wer schadensersatzpflichtig ist und wer was verbockt hat. Wir müssen alle in unseren Köpfen, wie man heute sagt, den Mindset ein bisschen ändern. Das schlimmste Wort, das die deutsche Sprache hat, ist Regelungsbedarf. Und wir glauben nach wie vor und unverdrossen, wenn irgendwas nicht gesetzlich oder sonst wie fixiert ist und die Politik sich kümmert, dann müsse es schlecht sein. Und da müssen wir von raus. Wir müssen wieder Luft lassen, wir müssen wieder Freiraum lassen. Und ein Stück weit muss sich der Staat auch nicht noch weiter einmischen. Der macht schon genug, sondern der Staat muss sich ein Stück weit zurückziehen. Das geht bis hin zur Zahl der staatlichen Stellen im öffentlichen Dienst, die in den letzten Jahren munter gewachsen sind, aber immer in den falschen Bereichen.
Ich glaube, was halt der Unterschied zu früher ist, ist, also ja, die Kosten waren schon immer hoch und Bürokratie war schon immer hoch, aber die Unternehmen konnten das halt viele Jahre durch sehr gut laufende Geschäfte in China und auch ein gutes Exportgeschäft mit den Amerikanern quasi kompensieren. Die Gewinne kamen ja oft nicht aus Deutschland, sondern aus dem Ausland und die Erlöse dort haben quasi die hohen Kosten hier im Inland quersubventioniert. Und das ist halt vorbei. China nimmt mir nicht mehr so viel ab, auch weil sie inzwischen selber ziemlich gute Autos bauen und Ähnliches. Die amerikanische Zollpolitik haben wir auch schon angesprochen. Also diese externen Faktoren haben sich halt verändert und wir können uns diese Strukturen, die wir aktuell haben, einfach nicht mehr leisten. Also da fehlt auch dieses Bewusstsein bislang in der Regierung, zumindest in der Regierung in Gänze, dass das jetzt wirklich eine ernste Lage ist oder auch in Brüssel letztlich. Ich meine, die EU-Kommissionspräsidentin hatte ja quasi auf Druck der Länder ein Paket geschnürt, was Bürokratie entlasten soll, wo es zum Beispiel um das Lieferkettengesetz ging, was ja in der Wirtschaft ein großes Thema ist. Da war es aber jetzt das Parlament, die dann gesagt haben, so nee, wollen wir so nicht. Und wo man sich wirklich fragt, ist allen schon klar, dass es wirklich eine ernste Lage ist und wir da weniger bräuchten. Weniger Bürokratie, weniger Steuern, weniger Lohnnebenkosten. Wir müssen von den Strukturen hier besser werden, weil sonst, ich meine, wir sehen die Zahlen, wie viel die Unternehmen im Ausland investieren.
Aber wenn ich da direkt einhaken darf, ich meine, da sind wir ja letztendlich dann wieder bei dem Punkt, den ich genannt habe, bei der Nachfrage. Die Nachfrage kam in den letzten Jahrzehnten immer aus dem Ausland. China, USA. Wir hatten eine schwache europäische Binnennachfrage. So. Also müssten wir doch viel mehr darüber sprechen, wie wir die Nachfrage stärken können.
Ja, aber das heißt ja dann auch, dass
der Staat kann ja keinen Stahl kaufen.
Ja, also doch, bei öffentlichen Aufträgen schon. Aber ich meine, da haben wir ja dann das Problem, das ist ja dann eben auch deutlich teurer. Also wenn wir jetzt Lars Klingbeils Aussage aufnehmen, europäischer Patriotismus, wir kaufen jetzt ganz viel Stahl für öffentliche Aufträge in der EU, dann heißt das aber auch, er ist ja teurer, wie wir ihn hier herstellen. Das heißt, wir geben mehr Geld aus, um eine Brücke wieder aufzubauen oder was auch immer gerade gebaut wird. Und das Geld fehlt ja dann auch wieder an anderer Stelle. Umgekehrt jetzt im privaten Bereich, wenn Sie jetzt sagen, die Autohersteller sollen europäischen Stahl verwenden, dann heißt das aber auch, dass die Autokäufer am Ende mehr für das Auto zahlen müssten. Diese internationale Arbeitsteilung und warum wir viel Stahl aus China oder anderen Ländern beziehen, hat ja einen Grund, weil es die Dinge günstiger macht. Und das ja letztlich dann auch den Wohlstand wiederum erhöht hat. Also wir machen das jetzt alles bei uns. Ja, können wir machen, aber dann wird das eben auch deutlich teurer.
Das ist jetzt auch nicht im Sinne. Wir können auch Wachstum nicht kaufen. Wir haben jetzt neue Zahlen bekommen, dass nächstes Jahr dann vielleicht ein paar Zehntelpunkte wir Wachstum haben. Die Wirtschaftsministerin hat gesagt, das hängt auch an dem Infrastruktur und den entsprechenden Paketen und der Verschuldung. Jetzt entnehmen wir, dass in Berlin Bäume gekauft werden, ein paar hunderttausend Bäume aus dem Infrastrukturpaket. Also wir wollen ja auch Bedingungen verbessern und man kann ja sogar mit Verschuldung einverstanden sein, wenn sie wirklich die von Herrn Fratscher schon vor vielen Jahren thematisierte Infrastrukturverbesserung bewirkt. Aber genau das tut es ja nicht. Es geht alles in die Subventionen, es geht ins Weiter so beim Sozialstaat. Die Bundesländer missbrauchen zum Teil die Gelder, die sie kriegen aus den neuen Schulden, um Beamtenpensionen zu finanzieren, wo seit 40, 50 Jahren klar war, dass wir jetzt einen Höhepunkt der Pensionierungswelle erreichen. Das wusste man seit Jahrzehnten. Also all solche Dinge. Insofern haben wir wirklich viel zu tun bei uns. Und ganz salopp gesagt, nochmal, nicht Corona, nicht Ukraine, nicht Trump und die Zölle. Es sind alles Punkte, die unsere Wirtschaften und unser Leben erschweren und vieles unberechenbarer machen. Aber wir müssen in Deutschland selber den Hintern hochkriegen. Und das haben wir über Jahre verpasst.
Ich glaube, wenn ich da einhaken darf, ich sehe gar nicht so den Widerspruch. Ich glaube, Sie haben völlig recht. Wir müssen mehr auch die Binnennachfrage stärken. Aber durch die Regulierung, mehr Wettbewerb, bessere Infrastruktur, bessere Rahmenbedingungen ist das ja ein wichtiger Beitrag, dass wir wieder mehr private Investitionen, damit auch Nachfrage in Europa haben. Das ist ein wichtiger Teil. Ich glaube nur nicht, dass wir, also die Tendenz und die Gefahr ist, dass wir es mit dieser Souveränität ein bisschen übertreiben, dass wir sagen, wir wollen möglichst viel Produktion und Wertschöpfungsketten wieder in Europa haben. Das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Das würde die Kosten durch die Decke schießen lassen. Ja, die Politik muss bessere Rahmenbedingungen schaffen, aber man muss eben auch die Unternehmen die Verantwortung nehmen. Und Sie haben es vorhin angesprochen, die Automobilbranche hat viele Fehler gemacht. Sie haben sich zu abhängig von China gemacht, beispielsweise bei Rohstoffen, bei kritischen Technologien. Und ich halte es verengt, nur auf die Politik zu schimpfen. Ja, die Politik muss bessere Rahmenbedingungen schaffen, aber auch, dass die Managements der Unternehmen, der großen Konzerne, muss bessere Entscheidungen treffen. Und das ist mir häufig zu einseitig bei diesen Gipfeln, wird immer mit dem Finger auf die Politik gezeigt, die müssen es mal leisten. Wenn man sich ehrlich macht, werden wir hoffentlich Verbesserungen sehen bei Infrastrukturregulierung in den nächsten 5 Jahren. Aber das wird nicht der große Wurf sein, dass man sagen kann, das wird jetzt alle Probleme lösen. Also in den nächsten Jahren sehe ich vor allem die Unternehmen in der Pflicht, aus den Rahmenbedingungen, die sie haben, bessere Entscheidungen zu treffen. Ansonsten werden wir diese Krise weiter verlängern.
Was wir brauchen, das zu Ende, ist auch Zeit. Die Frage ist ja, haben wir diese Zeit?
Naja, es spitzt sich auf jeden Fall zu. Also die... Herr Alford hat es schon gesagt, seit 2019 ist die deutsche Wirtschaft quasi nicht gewachsen. Andere Länder eilen uns voraus. Der Kanzler hat den Herbst der Reformen in Aussicht gestellt, der jetzt eher ein Frühjahr oder ein Sommer der Reformen wird oder vielleicht auch gar nicht kommt. Also ich war neulich auf so einer Veranstaltung eines Wirtschaftsverbandes, da sagte der Chef, also bis Weihnachten müssen wir wirklich Ergebnisse sehen, weil die Unternehmen brauchen halt irgendwie Planungssicherheit, die müssen wissen, auf was können sie sich einstellen, tut sich was, verbessern sich die Rahmenbedingungen hier und jetzt nicht nur kurzzeitig, sondern passiert da was. Ich weiß nicht, wenn die Regierung sich dazu durchringen sollte, zum Beispiel die Stromsteuersenkung für alle, über die ja viel geredet wird, jetzt tatsächlich mal auf den Weg zu bringen, das könnte so ein Signal sein, dass dann auch wieder etwas mehr Zuversicht in der Wirtschaft wächst. Aber ich glaube, das Zeitfenster, quasi diesen Abbau von Arbeitsplätzen aufzuhalten, das wird jetzt zunehmend kleiner.
Kann man das mit Zahlen versehen, dieses Zeitfenster, wie lange das offen ist?
Ich würde das eher in Monaten als in Jahren sehen. Und der Boden läuft uns unter den Füßen weg. Die Arbeitsplatzstreichungen sind jetzt da, Nachrichten wie bei Bosch und anderen. Deswegen ist auch aus meiner Sicht, Klimaschutz und Wachstum muss tatsächlich kein Widerspruch sein, wenn man es richtig angeht und auch technologieoffen angeht. Beispiel Bosch. Tolle neue Dieselmotoren entwickelt, unglaublich sauber. Und dann beschließen irgendwelche Damen und Herren auf EU-Ebene politisch, Klimaschutz könne angeblich nur mit E-Autos funktionieren. Also warum kann man nicht die Ziele vorgeben, CO2 einzusparen und den Leuten mehr Wege offen lassen? Also auch diese politischen Vorgaben, auch da, der Staat weiß es nicht besser. Und wir müssen wirklich dringend Luft lassen, auch in der Entwicklung von Innovation, auch bei den Rahmenbedingungen Verbesserungen schaffen. Die Arbeitsplätze gehen jeden Tag weg und man hört jeden Tag Unternehmer, die sagen, sie übergeben nicht, sie schließen. Also insofern brennt uns der Hintern, salopp gesagt.
Aber das wird man ja nicht mit Deregulierung oder Bürokratieabbau oder weniger Bürgergeld oder sowas was lösen können. Also nochmals, das zentrale Problem ist die Nachfrage. Und wenn Sie jetzt beispielsweise das Bürgergeld kürzen, das ist ja etwas, wo die marginale Konsumquote bei 100% liegt. Also die Leute, die das bekommen, geben das ja sofort wieder aus. Es geht ja sofort in die Wirtschaft. Wir haben stagnierende Reallöhne auf dem Niveau von 20.
Das ist jetzt das Stichwort für die nächste Sendung, wenn wir am Ende sind. Aber das, die Diskussion, da hängt ja alles mit allem
das
zusammen.
Das zentrale Problem sind die Standort.
Nein, es gibt da Umfragen. Es gibt da Umfragen. Okay. Und da ist Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage.
Julia Löhr war bei uns, Patrick Kaczmarczyk, Marcel Fratscher und Michael Eilfort. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ein Hinweis noch für Sonntag, 13 Uhr, Forum Demokratie. Da geht es um die Weltklimakonferenz bei Phoenix. Bleiben Sie bei uns.